So einen schönen Abend wünsche ich allen. Was Organisatorisches haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Also bei der Evaluation gab es einige, die sich beklagt haben, dass die Probeklausur so kurz vor der Klausur stattfindet. Und ich denke, dass wir das dann genauso machen können wie mit der heutigen Klausur. Wir verschieben die einfach von Donnerstagnachmittag auf Dienstagabends um dieselbe Zeit, wie sie heute stattfindet, 18.45 Uhr. Und die Probeklausur wird so stattfinden, dass es jetzt keine volle Klausur wird, also 90 Minuten, aber 45 Minuten kriegen Sie Zeit, sozusagen die Hälfte der Aufgaben, jetzt ohne den Essay, zu schreiben. Und Sie geben sich dann einen lustigen Namen. Und dann können die Klausuren von mir und von den Tutoren, die dann anwesend sind, dann besprochen werden, dass wir dann sozusagen einige rausgreifen und beispielsweise den Aristoteles dann durchnehmen oder die Mickey Maus oder je nachdem, was sie sich da als Pseudonym da geben. So wird es dann stattfinden. Also da hoffe ich dann, dass da, wenn es so kurz vor der Klausur ist und wenn es wirklich um die Klausur geht, das ist da offenbar das Wichtigste im Studium heutzutage, dass dann der Vorlesungssaal dann am Dienstag, den 10.7. dann voll sein wird. Heute geht es um Alexis de Tocqueville, um einen Demokratietheoretiker, einen Franzosen. Und wenn man ihn jetzt sozusagen vergleicht mit den letzten paar Vorlesungen, dann unterscheidet er sich beispielsweise von den Konstruktivisten dadurch, dass er den Staat und die Staatsform weniger so als absichtsvolle Konstruktion, als Vertragsverhältnis sieht, sondern als etwas aus gesellschaftlichen Konflikten heraus und über langfristige Prozesse etwa Gewachsenes begreift. Dann, wenn man ihn jetzt sozusagen mit Rousseau vergleicht, der ja eine Theorie entwirft, wo sozusagen der Staat unbegrenzt in die Gesellschaft eingreifen könnte, sozusagen wenn es um das Gemeinwohl geht, also quasi Vorbereiter des auch des Totalitarismus war. Und Hegel auf der anderen Seite eben auch den Staat sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, aber dann auch intermediäre Gewalten im Unterschied zu Rousseau sehr stark herausgestellt hat. Da kann man jetzt Tocqueville als jemand sehen, der auch diese intermediären Gewalten sieht, aber dann gleichzeitig sie als wichtige Barrieren gegen einen Staat sieht, der zu stark in die Gesellschaft eingreift, also der sozusagen eine neue Tyrannei unter demokratischem Vorzeichen dann aufbauen könnte. Das ist sozusagen seine große Befürchtung gewesen, als er damals die amerikanische Demokratie als junger Mann da kennengelernt hat. Das Vorgehen ist wie bisher, meine vier Problematiken und dann die Problematik nach Münkler-Straßenberger. Sie sehen an den Spiegelstrichen, dass da jetzt gar nicht so viel von den beiden Autoren drinsteckt. Das hängt auch damit zusammen, dass Tocqueville jetzt kein so großer Staatsphilosoph und Theoretiker ist, der jetzt zwar in der Demokratietheorie eine große Rolle spielt, aber jetzt weniger bekannt ist in der Staatstheorie. Und vor allem gilt er nicht als Philosoph. Also er gilt sozusagen als einer der ersten Komparativisten in der Politikwissenschaft, also die sozusagen die vergleichende Methode in der Politikwissenschaft vorangetrieben haben. Also Sie haben ja auch die Vorlesung Analyse und Vergleich politischer Systeme. Also da muss man den Tocqueville dann im Hintergrund haben, wenn man sozusagen verschiedene Gesellschaften und politische Systeme miteinander vergleicht. Und trotzdem gibt es aber einige Sozialwissenschaftler, die man sozusagen eher also eine Kreuzung zwischen analytischen Philosophen und generellen Sozialwissenschaftler fassen könnte, wie der Jon Elster. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Das ist ein Skandinavier, der schon sehr lange in Chicago lehrt. Der hat den Tocqueville in einem Buch als The First Social Scientist bezeichnet, also als einer der ersten Soziologen oder politischen Soziologen, Politologen, die sozusagen die wissenschaftliche Methode angewandt haben auf Gesellschafts- und Politikanalyse, insbesondere um kausale Mechanismen herauszuarbeiten. Also insofern ist es doch sehr wichtig, diesen Theoretiker gegen Ende der Vorlesung da eben zu behandeln. Und bei Münkel und Straßenberger ist ganz wichtig, und generell ist ganz wichtig bei ihm eben die Problematik der Tyrannei der Mehrheit, also dass sozusagen Mehrheitsherrschaft nicht per se demokratisch ist, sondern dass auch in Demokratien Diktaturen der Mehrheiten stattfinden können. Oder dass Demokratien sozusagen umschwappen können in Diktaturen, wenn sozusagen plötzlich sozusagen die Populisten rufen, wir sind das Volk, und das Volk grölt und die Todesstrafe einführt und alle möglichen Sachen, die man so von den heute von den Populisten erwartet, dann besteht die Gefahr, dass es wirklich übergeht an das, was Herr Tocqueville damals als Menetekel an die Wand gemalt hat. Dann eben diese Kehrseite, eben, dass es eben auch einen demokratischen Despotismus eben geben kann. Und dann eher soziologisch sozusagen die Problematisierung der Gesellschaftsentwicklung, der zunehmenden Individualisierung, dass zunehmend das Individuum in das Zentrum des Handelns und so weiter und des Denkens gerät. Und schließlich ist er auch Revolutionstheoretiker, der die Bedingungen untersucht, unter denen Revolutionen ausbrechen. Und schließlich gibt es auch Passagen bei Tocqueville, die sich zum Verhältnis Religion und Politik äußern. Und ich webe dann natürlich diese Problematiken wieder so zusammen und gehe jetzt so in diesen 13 Punkten vor. Zunächst mal wieder die Biografie. Er ist in der Nähe von Paris 1805 Verneuil-sur-Seine geboren und hat dann studiert Philosophie, Geschichte, zunächst auf dem Gymnasium, dann in Metz und dann in Paris, und ist dann nach dem Examen Hilfsrichter in Versailles geworden. Und ausgehend von dieser Position wurde er dann mit einem Auftrag der französischen Regierung auf eine Reise in die USA geschickt, um das dortige Rechtssystem und Strafvollzugssystem zu studieren. Und er ist dann mit seinem Kollegen nach USA gereist, und eigentlich war die Reise auf 18 Monate angesetzt. Er ist dann krank geworden und dann doch schon nach 10 Monaten zurückgekommen. Aber trotzdem hat er gigantisches Material zusammengetragen. Da hat er sozusagen einen ersten Teil, also so als reinen Reisebericht, veröffentlicht. Und der zweite dann eben als in Auftrag gegebener Bericht über das Gefängnissystem. Und schließlich, und dadurch ist er berühmt geworden in Frankreich und später in der ganzen Welt, hat er dann eben dieses zweibändige Werk veröffentlicht über die Demokratie in Amerika. Und über diese Publikation ist er dann, wie damals auch Rousseau, plötzlich in alle Kreise der französischen Intelligenz gekommen und dann in die Politik eingestiegen. Und dann war er eine Zeit lang Politiker und hat dann während dieser Zeit jetzt weniger publiziert und also Abgeordneter der Deputiertenkammer. Und dann ist er sogar aufgestiegen zum Außenminister 1849 nach der Zweiten Republik. Dann kam es ja zu diesem Staatsstreich 1852, als Louis Napoleon der Dritte eben sich dann später zum Kaiser hat ausrufen lassen. Und dadurch hatte er seine politischen Ämter dann verloren. Und er zog sich dann zurück ins Privatleben und hat dann auf seinem Schloss dann sozusagen die Rolle eines Privatgelehrten bis zu seinem Tod eingenommen und hat dann auch das berühmte Buch veröffentlicht, Der alte Staat und die Revolution, wo es hauptsächlich um die Analyse des alten feudalen Frankreichs ging und der Bedingung, warum dann in Frankreich damals die Revolution stattfand. Und er ist dann 1859 an der Côte d'Azur dann gestorben. Der historische und geistige Hintergrund auf dieser Folie. Also ganz wichtig ist natürlich in dieser Zeit die Entstehung der ersten Massendemokratie in den USA, die er auf seiner Reise damals kennengelernt hat. Also Amerika ist wirklich auf dem Planeten, auf der ganzen Welt die erste große Demokratie. Vorher gab es ja nur so ganz kleine Stadtrepubliken, in denen sozusagen demokratische Systeme entstanden sind. Und das war der erste große Flächenstaat, in dem demokratische Institutionen aufgebaut wurden. Dann eben die Industrialisierung und Modernisierung, die sozusagen die ganze Lebenswelt in England, in den USA, in Frankreich, in Deutschland, in Europa, in den fortgeschrittenen Ländern in Europa eben tiefgreifend verändert hat. Und was in den USA am stärksten eben sichtbar war, eben zu einer langfristigen Angleichung der Lebensbedingungen geführt hat, wenn man das eben vergleicht mit der starken Statusschichtung im europäischen Feudalismus. Also das muss man immer im Auge behalten, also dieser Kontrast europäischer Feudalismus, strenge Statusschichtung versus egalitäre Verhältnisse insbesondere in den USA. Und sozusagen ein anderer Kontext, der insbesondere für sein Buch, das er an seinem Lebensende geschrieben hat, wichtig war eben die politische Instabilität Frankreich nach der großen Revolution. Also Frankreich hat ja anders als jetzt Deutschland schon sozusagen mehrere Republiken erlebt. Wissen Sie, welche Republik Frankreich momentan hat? Welche Nummer? Die fünfte Republik, ja, genau. Also wir haben natürlich eine niedrigere Zahl, also in Frankreich, aber haben natürlich dann schärfere Veränderungen gehabt, also tiefere Bewegung. Aber wenn man das jetzt sozusagen langfristig über, sagen wir, die letzten 200 Jahre sieht, dann ist Frankreich politisch natürlich viel instabiler gewesen. Also ein häufigeres Abwechseln von politischen Regimen und eben Regierungsformen. Und das hat natürlich den Tocqueville natürlich auch interessiert, warum, unter welchen Bedingungen eben Stabilität entsteht und nicht. Denn der geistige Hintergrund ist zum großen Teil derselbe wie bei Rousseau, also natürlich Aufklärung, Liberalismus. Aber dann kommt eben hinzu, und das spielt dann natürlich auch schon bei Hegel eine Rolle, die Restauration in den Konservatismus nach der Französischen Revolution, also dass man dann eben die Revolution entzaubert und sieht, welche Probleme sozusagen diese Umwälzung eben auch mit sich gebracht hat. Dann in diesem blauen Kasten sehen Sie dann so ein kleines Diagramm der geistigen Einflüsse auf Tocqueville. Natürlich die großen Philosophen Montesquieu und Rousseau, aber auch Blaise Pascal, sozusagen Mathematiker und christlicher Philosoph, der sozusagen diesen speziellen Diese spezielle Mixtur zwischen Liberalismus und Konservatismus, die man bei Tocqueville finden kann, beeinflusst hat. Auf dieser Folie sehen Sie das Werk. Also es gibt natürlich auch dort sozusagen eine komplette Werkausgabe mit insgesamt 30 Bänden. Und das fängt natürlich an mit diesem ersten Bericht von dieser Amerikareise aus der nordamerikanischen Wildnis bis eben zu seinem letzten Werk L'Ancien Régime et la Révolution, wo er sozusagen, wie ich vorhin sagte, eben die Französische Revolution da verarbeitet. Und für uns Politologen sind dieses Werk, mit dem er ganz berühmt geworden ist, relevant, also über Demokratie in Amerika und dieser alte Staatenrevolution übersetzt, L'Ancien Régime et la Révolution. Und die Vorlesung ist ja so textbasiert aufgebaut, dass Sie im Reader sich eben dann mit dem Ausschnitt seines Werkes befassen. Und da habe ich zwei Kapitel in den Reader gesteckt, die Tyrannei der Mehrheit thematisieren, also diese Problematik, was man sehr stark mit Tocqueville eben verbindet. Also grundsätzlich kann man sagen, dass in diesem Buch ganz, ganz viele Problematiken angesprochen werden. Also das ist sozusagen ein Buch, von dem einem zunächst schwindelig wird. Also so viele verschiedene Aspekte beschreibt er dort und so mit so einer tollen Beobachtungs- und Auffassungsgabe, dass man wirklich beeindruckt ist, wenn man das Buch liest. Aber das Problem ist halt, das ist eben nicht so systematisch aufgebaut, wie man das so insbesondere von deutschen Philosophen so erwartet. Also insofern muss man hier schon so sehr selektiv jetzt vorgehen. Und da habe ich eben einmal sozusagen diese Hauptthese dann dargestellt in zwei Kapiteln. Dieser Tyrannei der Mehrheit, die Problematik dann in den Reader gepackt und dann diese verschiedenen Kapitel von 20 bis 24, in dem diese Individualisierung und Egalisierung thematisiert wird und gleichzeitig die Verbände thematisiert werden, diese aus seiner Sicht eben dann intermediären Organisationen, die im Prinzip eine Barriere gegen die Tyrannei der Mehrheit dann darstellen. Also neben anderen Barrieren oder mäßigenden Elementen, die er da dann in diesen Kapiteln dann beschreibt. Ich fange hier auch wieder an mit dem Staatsbegriff und der Staatsgenese. Welchen Begriff hat er vom Staat? Hat er sozusagen eine explizite Definition, eine klare Vorstellung, was für ihn sozusagen der Staat als Organisationsform von Gesellschaft darstellt? Und da ist man natürlich sozusagen als systematischer Philosoph dann eher enttäuscht. Das ist nur implizit zu erschließen, was er sich sozusagen unter dem Staat vorstellt. Und in dieser eher symptomatischen Lektüre, wo man sozusagen wie ein Psychoanalytiker in den Text geht und guckt, was stellt er sich denn eigentlich vor hinter dem Staat, da kann man sagen, dass er im Prinzip alle Regierungen meint von Regierung und Verwaltung. Und wenn man überlegt, wie stellt er sich vor, warum und wie hat sich der Staat herausgebildet, hat er da eine Theorie? Und da muss man auch verneinen, dass es da explizite Formulierungen gibt, sondern das muss man ja implizit aus dem ganzen Text erschließen. Das kann man vielleicht so zusammenfassen, dass es immer schon politische Kämpfe zwischen unterschiedlichen Gesellschaften, Gruppen gab und dass es sich nie so eine Situation dargestellt hat, also dass da Menschen absichtsvoll so komplexe Institutionen geschaffen hätten. Also er ist dann schon eher dem evolutionären Lager dann zuzuschlagen. Und er hat auch keine Systematik von Staatsform. Er fokussiert im Prinzip eben auf den Übergang von der Aristokratie und vom Königtum zur Demokratie. Und hat auch keine Systematik von Staatsaufgaben, aber er spricht in seinem zweibändigen Werk eben die Tendenz zum sogenannten Wohlfahrtsdespotismus an und nimmt an, dass in Demokratien eine unbegrenzte Tendenz zur Ausdehnung von Staatsaufgaben vorherrscht. Ich habe hier so ein kurzes Video eingebaut von Harvey Mansfield. Das ist ein Philosophieprofessor aus Harvard, der in Amerika so bekannt geworden ist für diese für den sogenannten Great Books Approach in der Lehre. Also dass er seinen Studierenden sagt, lest nicht am Anfang ganz aktuelle Texte, moderne Texte, sondern die klassischen Bücher. Nehmt den Platon, den Aristoteles und so weiter und den Hobbes. Zieht euch die großen Klassiker rein, von denen lernt ihr mehr als von den neumodischen Texten eurer aktuellen Professoren. Und das ist sozusagen dieser sogenannte Great Books Approach, den ich ja im Prinzip mit meiner Vorlesung eben mit diesem Reader, mit den Auszügen der Texte eben auch eben anwende. So, jetzt gucken wir das mal an.
Liberal Pride. This goes against the notion that you can just make your government from the start, from out of no government, out of a state of nature in which people are mere individuals. No, political situation is always there. Politics is always there. So if you want to think politically, you can't begin from the beginning as you would like it. That, I think, is a real truth about let's call it a profound truth about politics, democratic politics. To be responsible in democratic politics means not to suppose that you can begin from the beginning and not to expect it, and therefore not to blame too much the people who came before you.
So this is a sort of deep criticism of Hobbes and Locke, or,
yes,
or at least a modification, I suppose?
I think so, yeah, uh-huh. Yeah. It goes against this constructivist notion of liberalism that wants to start from zero-base liberalism, you could say.
Right.
So Tocqueville's much closer to here the wisdom of the ancients and to Aristotle's famous definition of man as a man is by nature a political animal, meaning we always have our politics with us, even when we don't like it or even when we don't want it.
Also er interpretiert eben Tocqueville auch in diese Richtung, dass er ihn absetzt sozusagen von den Kontraktualisten, die er sozusagen eben als Konstruktivisten zusammenfasst und Tocqueville eher diesem Lager zuordnet, also die Gesellschaft und Politik als etwas schon immer Existierendes und immer sich weiterentwickelndes begreifen und von daher auch nie sozusagen auf die Idee kommen, zu sagen, wie Voltaire zum Beispiel, wenn euch die Gesetze nicht gefallen, dann verbrennt sie und macht neue, sondern Tradition ist sehr wichtig. In der Tradition steckt sehr viel Erfahrung und sehr viel Information. Die sollte man eben nicht einfach mit Bausch und Bogen sozusagen wegwischen. Also das ist natürlich eben für so einen Aristokraten wie Tocqueville, der sozusagen in einer nachrevolutionären Zeit aufwächst, natürlich eben eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sozusagen die Tradition eben auch wichtig ist für die Stabilität, für die politische Stabilität. Und wie sieht sein Gesellschafts- und Staatsbild aus und die Entwicklungstendenzen von Gesellschaften? Und er sieht sozusagen die menschliche Freiheit begrenzt, nicht ganz frei am Anfang, wie beispielsweise Rousseau noch das gedacht hat. Und dass er jetzt erst in Ketten liegen würde, das war ja sozusagen die Vorstellung von Rousseau. Und er schreibt, die Vorsehung hat das Menschengeschlecht weder ganz frei geschaffen noch sklavisch. Sie zieht zwar um jeden Menschen einen schicksalhaften Kreis, den er nicht durchbrechen kann. Innerhalb dieser weiten Grenzen ist der Mensch machtvoll und frei, so auch die Völker. Also er verfolgt hier so eine mittlere Position, also dass er sagt, innerhalb sozusagen von bestimmten Rahmenbedingungen, die Menschen schon sozusagen konstruktive Gestaltungskraft haben, aber eben nicht sozusagen vollständig, wie es der extreme Liberalismus da und Konstruktivismus eben impliziert. In der Entwicklung der Gesellschaft im Kontext von Modernisierung sieht er eben eine wachsende Gleichheit der Menschen heraufziehen mit einer nivellierten Masse. Und er schreibt, der große Reichtum verschwindet, die Zahl der kleinen Vermögen wächst. Es gibt keinen außerordentlichen Reichtum mehr und kein unheilbares Elend. Fast alle Extreme schleifen sich ab, fast alles Hervorragende schwindet, um irgendeiner Mittelmäßigkeit Platz zu machen. An dieser Stelle wäre es interessant, mal zu diskutieren, wie man das heute auffasst. Also heute findet ja eine Debatte statt, die sehr stark thematisiert, also dass die Ungleichheit zunimmt, dass immer ein immer kleinerer Teil der Menschheit auf unserem Planeten einen immer größeren Teil des Einkommens und des Vermögens besitzt. Wie sehen Sie die gegenwärtigen Entwicklungstendenzen? Da gibt es ja sozusagen unterschiedliche Positionen. Weltweit, was glauben Sie, hat sich weltweit sozusagen die Armut in den letzten 40 Jahren vergrößert oder hat die abgenommen? Also ich habe das jetzt so aufgefasst, dass Sie sagen, gerade für die Länder des globalen Südens, wahrscheinlich insbesondere die Schwellenländer, haben natürlich ein Anwachsen der Mittelklasse erlebt, aber sozusagen global ist es natürlich dramatisch, dass diese Schere zwischen der kleinen Clique der Milliardäre oder Multimilliardäre dann sozusagen immer größer wird zum übrigen Teil der Menschheit. Also das sind schon zwei Entwicklungen und Sie sagen dann jetzt, dass sozusagen die letztere eher problematischer wäre und sozusagen das nicht aufwiegt, was an der ersteren positiv wäre. Das prägt momentan in der Tat die Diskussion. Also dass sozusagen diese Ungleichheit, die insbesondere durch die Entwicklung des internationalen Finanzsystems da entstanden ist, und ich denke auch insbesondere die Entwicklung in Europa mit dem Euro hat natürlich schon sehr das billige Geld hat natürlich schon sehr stark dazu geführt, dass diejenigen, die schon reich waren, durch dieses billige Geld viel schneller noch reicher wurden, als sie vorher schon waren. Wenn man das jetzt vergleicht mit der damaligen Situation, dann hat sich in letzter Zeit schon was verändert. Für Tocqueville war es natürlich sehr drastisch, wie sich sozusagen diese in USA ein System entwickelt hat, in dem die Menschen sehr gleich waren im Vergleich zu diesem feudalen Europa, in dem eben immense Statusunterschiede zwischen den Menschen geherrscht haben. Dann sagt er, beobachtet er eben die wachsende Staatsmacht, dass der Staat sozusagen in dieser amerikanischen Gesellschaft eben überall seine Finger drin hat und eingreifen kann. Er sagt, der Einzelne ist isoliert und schwach, der Staat rege, vorsorgend und stark, die Einzelnen schaffen kleine Dinge, der Staat ungeheure. Und da sieht man natürlich schon eine ähnliche Sicht wie der Hegel auf den Staat. Der Hegel sieht ja in dem Staat auch eine ungeheure Macht und Potenz, die Gesellschaft zu transformieren. Auf der nächsten Folie einen kleinen Exkurs zu der Kohlmannschen Badewanne. Die kennen Sie wahrscheinlich schon. Aus Methoden wahrscheinlich, ist es so? Also der James Coleman ist ja dieser amerikanische Soziologe, der diese Problematik von Makro- und Mikroerklärung an dieser Weber-These exemplifiziert. Also Max Weber hat ja die starke These aufgestellt, dass der Kapitalismus hauptsächlich eine Geisteshaltung ist, also praktisch entstanden ist aus einer religiösen Doktrin, aus dem Calvinismus oder vielleicht aus mehreren. Also wenn man den Weber näher liest, dann ist es eigentlich nicht nur der Calvinismus, sondern alle protestantischen Strömungen, die sozusagen eine innerweltliche Askese vorschreiben. Und dazu gehört auch der Pietismus. Und diese Doktrin der protestantischen Religion, die führt natürlich dazu, dass man eben sein Geld nicht verprasst, sondern investiert und unter Umständen eben ganz, ganz sparsam lebt und eben sein Geld in Produktionsmittel steckt und so weiter, um neues Geld dann zu generieren. Und Coleman demonstriert sozusagen an dieser Badewannenstruktur die Funktionsweise einer Makro-Mikro-Erklärung, also dass man sozusagen den Makrozusammenhang zwischen der Doktrin einer Religion und der kapitalistischen Wirtschaftsweise mikro fundiert, sozusagen über die Mikroebene, über verschiedene Schritte, das müssen jetzt nicht nur zwei sein, sondern es können auch mehrere sein, dann über einen kausalen Zusammenhang erklärt, wie das dann letztlich zu einer kapitalistischen Verhaltensweise führt. Und es gibt so Philosophen, und John Elser habe ich schon erwähnt, die eben diese Denke auch bei Tocqueville entdeckt haben. Dass der Tocqueville sozusagen in seinen Texten auch solche Makro-Mikro-Mechanismen entdeckt hat, die man dann so auch in dieser Weise darstellen kann. Zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Egalisierung und gesellschaftlicher Kohäsion denkt sich der Tocqueville wie folgt. Für ihn ist eben zunehmende Gleichheit eine Kraft, gesellschaftliche Entwicklungskraft, die zunehmend zu Individualisierung der Menschen führt. Und er schreibt, je stärker die gesellschaftlichen Bedingungen sich einander angleichen, desto größer wird die Zahl der Individuen, die zwar nicht mehr reich und mächtig genug sind, um einen großen Einfluss auf das Schicksal ihrer Mitbürger ausüben zu können. Sie sind niemand mehr etwas schuldig und erwarten sozusagen auch von niemand mehr etwas. Also sie sind sozusagen auf sich selber zentriert. Das ist dann sozusagen Individualisierung. Und diese Individualisierung führt dann zum Egoismus. Man ist von niemand mehr abhängig. Und er beschreibt dann diesen Egoismus als eine leidenschaftliche und übertriebene Eigenliebe, und die alle Keime der Tugend ersticke. Zunächst nur die Keime der staatsbürgerlichen Tugend, später jedoch greift er auf die Dauer alle anderen an und zerstört sie. Und diese Prozesse auf der Mikroebene produzieren dann Effekte wieder auf der Makroebene. Und die sieht er dann in dem Abnehmen der gesellschaftlichen Kohäsion, also des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also zunehmende Gleichheit führt zu zunehmendem Individualismus, zunehmender Egoismus, und das führt zu abnehmendem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und er fasst das so zusammen: Die Gleichheit stellt die Menschen schroff nebeneinander, ohne ein gemeinsames Band, das sie verknüpft. Und er sieht letztlich Gleichheit und Freiheit als ein Spannungsfeld. Freiheit sieht er so richtig aristokratisch, als Abwesenheit beschränkter Staatseingriffe versus Staatsintervention zugunsten von Gleichheit. Und da spricht er auf der einen Seite von der politisch-rechtlichen Gleichheit, also dass man sozusagen die gleichen politischen Rechte hat, aber sozusagen auch von der sozioökonomischen Gleichheit, dass man die gleichen Lebenschancen hat, Zugang zur Bildung und so weiter. Und diese Gleichheit, sowohl politisch als auch sozioökonomisch, sieht er als einen ganz tiefgreifenden und starken Prozess in, in den USA. Und dieses Gleichheitsstreben, dieser Prozess zu zunehmender Freiheit befördert dann einen konformistischen Individualismus und desintegriert dann das Individuum aus der traditionellen Gesellschaft. Und da sieht man eben diese Spannung dieses Aristokraten, der sozusagen in der alten Gesellschaft Frankreichs schon bestimmte wichtige Werte gesehen hat, im Vergleich sozusagen diesen neuen Prozessen, die er da in den USA beobachtet. Er schreibt fast so zusammen: Die Aristokratie hatte aus allen Staatsbürgern eine große Kette geschmiedet. Die Demokratie zerreißt die Kette und isoliert jedes Glied. Und das ist sozusagen eine Thematik, die seither in der ganzen Modernisierungsliteratur ständig so diskutiert wird. Also da, wo man sagt, sozusagen in den traditionalen Gesellschaften hat man zumindest die Vorzüge sozusagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dass die Menschen untereinander Kontakt haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen stammt von einem Dorf, sagen wir von, ja, ist interessant, nur zwei. Und da kennen Sie natürlich diese Prozesse, also dass fast jeder jeden kennt, aber gleichzeitig ist es natürlich, hat es auch Nachteile. Also wenn man dann sozusagen sich autonom verhalten will und wirklich das machen will, was einem gerade so passt. Und das sind sozusagen ist dieses Spannungsfeld, also zwischen Freiheit und dann der Gebundenheit eher in so traditionalen Gesellschaften. Auf der nächsten Folie kommen wir jetzt zu dieser Gefahr des demokratischen Despotismus, die er insbesondere in dieser Mehrheitsdemokratie sieht, in dem der Staat zunehmend eingreift in die Gesellschaft im Namen der Gleichheit und der sogenannten positiven Freiheit. Also er unterscheidet da eben einmal die negative Freiheit, das ist sozusagen die Freiheit, von der insbesondere die alten Aristokraten, Montesquieu und so weiter gesprochen haben, also dass man versucht, die Eingriffe des Staates abzuwehren und sich Freiheitsräume gegenüber dem Staat zu behaupten, sozusagen Freiheit von Eingriffen oder vor Eingriffen. Und dann ist die positive Freiheit eher Freiheit zu, also dass man durch diese Staatseingriffe, indem der Staat ein Bildungssystem aufbaut, bestimmte Dinge erstmal erreichen kann, die man ohne diesen Staatsinterventionismus gar nicht erreichen hätten können, dass man bestimmte Chancen, Lebenschancen bekommt, die man sozusagen ohne diese Intervention des Staates nicht erhalten hätte. Also es ist dann sozusagen die Freiheit, etwas zu machen, etwas zu erreichen, bestimmte Chancen zu erhalten. Also das ist ganz wichtig, diese beiden Formen von Freiheit, die spielen auch heutzutage immer noch eine große Rolle. Also und sozusagen dieses liberale Denken konzentriert in der Regel häufig sehr stark auf der negativen Freiheit und überschaut sozusagen die wichtige Funktion sozusagen von Staatsinterventionismus, um sozusagen positive Freiheiten überhaupt zu garantieren. In dieser blauen Box schreibt er, ich zitiere, je mehr sich die gesellschaftlichen Bedingungen in einem Volk angleichen, umso kleiner erscheinen die wie Individuen und umso größer erscheint der Staat. Daher haben die Menschen demokratischer Zeiten eine sehr hohe Meinung von den Vorrechten des Staates und eine sehr bescheidene von den Rechten des Einzelnen. Sie räumen unbedenklich ein, das Recht des Staates sei alles, das des Einzelnen gar nichts. Ziemlich bereitwillig nehmen sie die Behauptung, die Staatsgewalt sei reicher an Bildung und Weisheit als irgendein Bürger. Und es sei ihre Aufgabe und ihr Recht, jeden Bürger bei der Hand zu nehmen und zu leiten. Und das ist eben für ihn diese Gefahr des Wohlfahrtsdespotismus, dass der Staat eben zu stark eben eingreift in die Individualsphäre der Bürger. Und letztlich sieht er eine Gefahr der Tyrannei der Mehrheit heraufziehen, die seiner Meinung nach im Wesen der Demokratie liegt, die in der sozusagen ja über Mehrheitsabstimmung der Volkswillen festgestellt wird. Und über diesen Mechanismus werden minoritären Präferenzen und Meinungen eben prinzipiell ausgegrenzt. Aus dieser Perspektive impliziert die Volkssouveränität eben eine unbeschränkte Handlungskapazität des Mehrheitswillens. Und ist diese Volkssouveränität dann einmal etabliert, kennt sie im Prinzip keine Grenzen. Und er schreibt, willig erkennen Sie an, dass Sie das Recht haben, schlechthin alles zu tun. Also das Problem ist eben, dass die Mehrheitsdemokratie im Prinzip keine institutionellen Grenzen hat. Und man kann natürlich jetzt hier fragen, welche Grenzen haben wir denn heute eingeführt, dass sozusagen die Mehrheitsdemokratie nicht alles machen kann, was sie theoretisch könnte? Welche institutionellen Mechanismen? Ja? Das ist so, also es wurde gesagt, die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz, dass sozusagen die ersten Artikel, dass die unveränderbar sind. Also dass sozusagen bestimmte Regeln auch durch eine Zweidrittel oder noch eine höhere Mehrheit nicht verändert werden kann. Und das ist natürlich eine institutionelle Vorkehrung in Verfassungen, die eben Lernergebnisse darstellen aus Zeiten, wo man diese Erfahrung gemacht hat, dass Demokratie sehr schnell auch umkippen kann in eine Tyrannei der Mehrheit. Und er schreibt eben, dass die staatliche Gewalt sich leicht konzentriert und die demokratischen Gefühle dann den Kampf gegen geringste Vorrechte dann begünstigt und alle politischen Rechte in einer Staatsgewalt dann zusammengefasst werden. In seinem Buch kann man dann sozusagen verschiedene Machtverstärker identifizieren, die er da so beschreibt, also diese Mehrheitsdemokratie dann zu einer Terrei werden lassen. Das ist sozusagen die Tendenz, dass die Mehrheit, Macht der Mehrheit auch immer zur moralischen Allmacht wird, also dass dann abweichendes Denken schnell sozusagen als Dissidententum dann betrachtet wird und daraus sieht er dann sozusagen eine Tendenz zum Konformismus erwachen und schließlich sieht er in den USA problematisch eben das hohe Verwaltungsermessen der Beamten, dass die eben im Rahmen ihrer Zuständigkeit sehr große Freiheiten hätten. Also, denk mal nur zum Beispiel an den Sheriff in so einem Dorf oder in einer Stadt in der amerikanischen Wildnis, der dann sozusagen die Macht, Allmacht sozusagen in auf lokaler Ebene dann das symbolisiert. Und als Effekte dann dieser Mehrheitsmacht sieht er dann, dass die Gesetzgebung und Verwaltung sehr ständig sozusagen verändert wird, novelliert, dass sozusagen wenn eine neue Regierung drankommt, schnell wieder alles anders gemacht wird. Also momentan sehen wir ja das mit Trump so als Beispiel. Also der will ja da wirklich Rekorde aufstellen, sozusagen in der Veränderung sämtlicher Regelungen, die alle Präsidenten vor ihm da geschafft haben. Also wenn wir noch Zeit haben, zeige ich Ihnen am Schluss noch ein aktuelles Video sozusagen aus einer dieser Comedy-Shows. Also sieht er eben auch sehr problematisch diese kurzfristige Handlungsorientierung, die eben aus diesem ständigen Wechsel da orientiert und das diskutiert er eben sehr anschaulich an der Gefängnisreform. Also dass die sozusagen ständig am Reformieren sind und dann nach einer Reform schon wieder die Reform zurücknehmen oder wieder anders machen, ohne dass die mal systematisch analysieren, hat eine Reform wirklich bestimmte Effekte erbracht und das sieht er eben als ein problematisches einen problematischen Trend in dieser Mehrheitsdemokratie. Und dann diskutiert er dann sozusagen Gegengewichte und mäßigende Faktoren gegen die Tyrannei der Mehrheit. Und da listet er sozusagen eine ganze Reihe von Gegengewichten auf. Einmal sozusagen die administrative Dezentralisierung, also dass der amerikanische Staat dann nicht direkt in alle Untereinheiten durchgreifen kann. Das sieht man natürlich jetzt momentan auch sozusagen in den Auseinandersetzungen mit Trump, zum Beispiel mit seiner Immigrationspolitik, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die da gar nicht mitmachen, oder dass das Justizsystem sozusagen auch nicht von ihm kontrolliert wird, dass es unabhängig ist. Dann die freie Presse, also wenn man nur allein diese verschiedenen Comedy-Shows anschaut, wie die auf ihn losgehen und wie er zum Beispiel von denen lächerlich gemacht wird, da werde ich Ihnen gleich da noch sowas zeigen. Also das sieht man wirklich plastisch, wie diese Faktoren doch schon so Gegengewichte darstellen, dass der Präsident und die regierende Partei nicht alles machen kann, was sie will. Und dann betont er natürlich die privaten Vereinigungen, die Associations, als sozusagen Machtzerteiler, dass die Macht dadurch in der Gesellschaft, indem die zum Beispiel auch selbstregulierende Aufgaben übernehmen, letztlich verteilt werden. Und schließlich spielt die Religion auch noch eine machtverteilende Rolle, dass sozusagen das Gewissen dann auch noch über den Menschen steht und sie von daher nicht alles machen können. Und das sieht man jetzt auch wieder an der Migrationsdebatte, also dieses Trennen von Familien, das haben Sie ja mitgekriegt, da musste ja der Trump einen Rückwärtsgang einlegen und seine ursprüngliche Politik da ändern. Und das ist natürlich auch sehr stark bestimmt durch die religiösen Vorstellungen, insbesondere auch der Evangelikalen, die eine große Rolle spielen in der Republikanischen Partei. Und die verschiedenen Faktoren beschreibt er natürlich in den verschiedenen Bänden ganz unterschiedlich. Seine Ziele sind, der staatlichen Gewalt, die in der Mehrheitsdemokratie sozusagen unendlich werden könnte, soll man Grenzen stecken und individuelle Rechte müssen garantiert werden und Unabhängigkeit der Individuen und diese einzelnen Organe soll bewahrt werden und die Einzelnen müssen gegenüber dem Staat unterstützt werden. Und hier hatte ich jetzt diesen Diskussionspunkt drin, den wir schon hatten. Also wie kann man Grenzen setzen, zum Beispiel eben wie wir das gemacht haben, indem man in der Verfassung sozusagen bestimmte unverrückbare Grenzen setzt, dass bestimmte Normen nicht verändert werden können. Dann diskutiert er eben die Verwaltungsdezentralisierung und die Vereinigung, die Verbände als Schulen der Demokratie, die letztlich mithelfen, dass der Individualismus gemäßigt wird. Er schreibt sogar, die Amerikaner hätten den Individualismus überwunden. Und er sieht dann eben spezifische Problemlöser in dieser Tendenz. Einmal, dass die öffentlichen Ämter auf dieser untersten Verwaltungsebene, beispielsweise der Sheriff, dass die gewählt werden und nicht einfach von oben eingesetzt werden. Und dass überhaupt sozusagen auf dieser lokalen Ebene politische Macht dezentralisiert wird und dadurch die Chancen politischer Partizipation steigen, dass man dann sich auf der lokalen Ebene politisch engagieren kann und gleichzeitig, dass die politischen Entscheidungsprozesse transparenter werden, dass die Menschen mitkriegen, wie Demokratie im Prinzip dann funktioniert. Das ist sozusagen auf der Ebene dieser Verwaltungsdezentralisierung und auf der Ebene der Vereinigten und Verbände entdeckt oder beobachtet Tocqueville, dass sich durch dieses Treffen in Vereinen und Verbänden der Menschen Interaktionen aufbauen, in denen Empathie entsteht, in denen in denen die Menschen sozusagen in sich hineindenken können und sozusagen auch in dieser in diesem Zusammentreffen in Vereinen dann einander kennenlernen und so weiter. Er beschreibt es so: Der unterste Teil dieser blauen Box trete die Regierung überall in die Stelle der Vereinigung, so wäre die sittliche und die geistige Kraft eines demokratischen Volkes nicht weniger gefährdet als sein Handel und seine Gewerbe. Nur durch die gegenseitige Wirkung der Menschen aufeinander erneuern sie sich die Gefühle und die Ideen, weitet sich das Herz und entfaltet sich der Geist des Menschen. Also da beschreibt er sehr blumig, was wir heute sozusagen einfach als den psychologischen Mechanismus der Empathiebildung dann beschreiben. Also dass, wenn sich Menschen in Face-to-Face-Interaktionen treffen, dann sind sie natürlich viel eher in der Lage, sich ineinander hineinzudenken und dann gemeinsame Aktionen dann zu planen und zu kooperieren. Und er stellt dann eben die These auf, dass durch die Vereine und Verbände der Individualismus letztlich reduziert wird und die Menschen dadurch ein größeres Interesse an Gemeinwohl erreichen würden und über die Vereine und Verbände dann ein Gefühl und Bewusstsein von Interdependenz entsteht. Heute wird in der Soziologie sozusagen diese These als Sozialkapitalthese diskutiert. Haben Sie das hier schon in irgendeiner Vorlesung behandelt, das Konzept des Sozialkapitals? Also dass sozusagen durch Kontakte von Menschen untereinander ein Kapital entsteht, das sozusagen auch gesellschaftlich wirksam ist, dass man sozusagen ganze Gesellschaften vergleichen kann mit der Menge des Sozialkapitals, das sie sozusagen angehäuft haben. Und ein Proxy, sozusagen ein indirekter Maßstab für dieses Sozialkapital, ist die Zahl der Vereinigungen und Verbände, die ein Land so besitzt. Es gibt einen deutschen Soziologen, Simmel heißt er, der hatte schon vor Anfang des 20. Jahrhunderts diese Idee der Überschneidung sozialer Kreise theoretisiert und eben prognostiziert, dass Menschen, die sich sozusagen in mehreren sozialen Kreisen gleichzeitig kennenlernen, sozusagen intensiveren Kontakt und sozialen Austausch pflegen. Und das merken Sie, wenn Sie zum Beispiel in eine neue Stadt ziehen und dann erstmal in einen Sportverein gehen, Volleyballverein, und dann vielleicht auch noch in einem Chor mitsingen und dann vielleicht noch in irgendeinem dritten Verein dann noch tätig sind. Und wenn Sie dann Leute treffen, die auch in mehreren drin sind, zu denen bauen Sie ein sehr intensives Verhältnis auf. Und da entsteht sozusagen Sozialkapital. Und im Rheinland bezeichnet man diese Netzwerke auch Klüngel. Und der damalige Bundeskanzler Adenauer, das war ja ein Rheinländer, der hat den Klüngel so definiert: Man kennt sich, man hilft sich, ja, indem man sozusagen über diese sozialen Beziehungen Netzwerke knüpft und sich austauscht und sich gegenseitig hilft. Und dieses Sozialkapital ist natürlich ein Kapital für die einzelnen Personen, die sozusagen umso bessere Position haben, je größer die Anzahl der Kontakte ist, die sie dann unterhalten zu anderen Individuen. Auf dieser individuellen Ebene ist es so ein Kapital, aber auch für die ganze Gesellschaft ist es ein großes Kapital, wenn sozusagen über diese verschiedenen Vereine die Menschen sich miteinander verbunden fühlen und dadurch gesellschaftlicher Zusammenhalt dann entsteht, stabilisiert wird und sogar dann vielleicht noch wächst. Und auf dieser Gesellschaftsebene ist das sozusagen dann für ganze Gesellschaften ein ganz großes, sagen wir, ein ganz großer Vermögenspost. Und er geht dann sogar so weit, dass das dann auch das Allgemeinwohl letztlich fördern würde. Er schreibt, man interessiert also die Staatsbürger für das Allgemeinwohl, also weil sie sozusagen sehen, dass sie voneinander abhängig sind, wenn man ihnen zeigt, wie sehr sie ständig aufeinander angewiesen sind, um dieses Wohl zu erreichen. So entstehen dieselben Individuen immer miteinander in Verbindung und sind irgendwie gezwungen, sich zu kennen und sich gefällig zu sein. Er schreibt dann, meines Erachtens verdient nichts eine größere Aufmerksamkeit als die zu geistigen und sittlichen Zwecken gegründeten Vereine Amerikas. Und das ist natürlich eine vollkommene konträre Position zu der von Rousseau, der damals in seinem Sozialvertrag alle diese intermediären Organisationen eben abschaffen wollte. Tocqueville formuliert dann einen Begriff, Intérêt bien entendu, das als wohlverstandenes Eigeninteresse übersetzt wird. Und das ist ein sehr interessanter Begriff, der eben darauf hinweist, dass man seine Individualinteressen auch sozusagen sehr unaufgeklärt und direkt und uninformiert durchsetzen kann und sich vielleicht dadurch langfristig schadet. Und auf der anderen Seite, dass man aus einer langfristigen oder umsichtigen Perspektive seine eigenen Interessen vielleicht viel eher schützt. Und so momentan ist ja die Flüchtlingskrise ein heißes politisches Thema, und der UN-Kommissar, der dann dafür verantwortlich ist, sagte mal, das haben Sie sicher schon öfters gehört, wenn die Europäer der Westen die Probleme in der dritten Welt nicht löst oder nicht hilft zu lösen, dann kommen die Probleme zu uns. Und das betrifft eben diese Sicht, aufgeklärten Eigeninteresses. Also wir müssen da gar nicht altruistisch sein, wenn wir sozusagen mehr ausgeben wollen für Entwicklungshilfe, sondern das ist einfach wohlverstandenes Eigeninteresse, dass wir sozusagen eine langfristige Perspektive in der Definition unserer Interessen einnehmen. Auf dieser Folie habe ich dann so verschiedene Begriffe zusammengetragen, also die man sozusagen in der aktuellen Interessengruppentheorie diskutiert. Also Vereine, Assoziationen und Verbände bezeichnet man als Interessengruppen. Im Deutschen gibt es sozusagen in der Politikwissenschaft eher so eine Verbändeforschung, aber übergreifend kann man das unter Interessengruppen zusammenfassen. Weil Verbände sind spezielle Organisationsformen von Interessengruppen. Interessengruppen können auch loser organisiert sein, beispielsweise in sozialen Bewegungen, in der Friedensbewegung, Umweltbewegung oder Menschenrechtsbewegung. Also ich habe vor 18 Jahren mal einen Artikel geschrieben, über das Sozialkapital von Menschenrechtsbewegungen, am Beispiel von Amnesty International. Da habe ich die These aufgestellt, dass Amnesty International als Organisation eine spezielle Organisationsform hat, die diese Kleingruppenorganisation stärkt. Also dass insbesondere beispielsweise Lehrer mit Lehrer in Kontakt treten oder Juristen mit Juristen in anderen Ländern, Diktaturen in Kontakt treten und dadurch Empathie sozusagen gestärkt wird. So Lehrer können sich natürlich eher hineindenken in Lehrer, beispielsweise in der Türkei, die momentan vom Erdogan-Regime verfolgt werden. Und das war meine These, so dass die spezielle Organisationsform von Amnesty eine spezielle Form von Sozialkapital produziert, die letztlich diese Empathie dann schafft. Sowohl Verbände als auch Bewegungen können dann aus dieser Perspektive unter Interessengruppen zusammengefasst werden. Sozusagen ein Aspekt von Interessengruppen ist natürlich auch, dass sie sich für die Interessen von Gruppen einsetzen. Also dass sie sozusagen Lobby betreiben für bestimmte Interessen. Und das wird in den letzten Jahren häufig politisch kritisiert. Und so in 2004 gab es noch diese Daily Show unter Jon Stewart. Und da tritt zum ersten Mal der Stephen Colbert da auf, indem er sozusagen diese Lobbyismuskritik damals ganz witzig darstellt.
Now it's very important to remember that this political season there's one group in Washington that's been routinely exploited, attacked and used as a scapegoat for political gain. So far no one's come to that group's defense. Well, that ends tonight as Stephen Colbert brings us their heartbreaking story.
This election year, it seems everybody loves to hate the lobbyists.
I think we ought to ban the contribution of Washington lobbyists because these people are stealing the democracy of the American people.
We're coming, you're going, and don't let the door hit you on the way out.
But amidst all the shouting, something's been forgotten.
Lobbyists have feelings, no question about it.
Meet Lawrence Flick, a lobbyist for energy and healthcare concerns. He's one of only 25,000 lobbyists in all of Washington, D.C., each struggling to survive in a town that has grown increasingly hostile.
You're often called influence peddlers, but isn't there a more positive way of saying that?
Influence entrepreneurs is sort of a more accurate way to describe it.
Let me give you a list of terms that I've heard bandied about. Whore. That's all I got.
It's upsetting.
This hostility is coming from hostilitators like Charles Lewis of the Orwellianly named Center for Public Integrity.
Mr. Lewis, lobbyists have feelings. Or didn't you know that they are people?
The problem is that government is overrun like locusts by all these lobbyists, because they operate in late at night and out of sight, a little bit like cockroaches.
Which is it, Mr. Lewis? Are they cockroaches or are they locusts? Mr. Lewis?
That's a good question. Locusts or a cockroach? I think I like the cockroach one better.
Thankfully, the lobbyists aren't completely defenseless. Turns out they have their own lobby, the American League of Lobbyists, which lobbies for the Lobby Lobby.
What we're doing is a part of the democratic process. It's necessary, and people should be glad we're here.
Charles Lewis has said that lobbyists are like cockroaches, and he said they're like locusts. Which is it?
Well, I wouldn't call. I would say that people like to blame someone for anything that's going wrong. They like to blame the they.
That's Nazi Germany in 1936. Are you the Jews?
Some would certainly think that we are being treated as such.
Charles Lewis, he's like the leader of the pack of peasants with the torches. And the lobbyists in this case are Frankenstein, harmless, misunderstood, and stitched together from dead body parts.
They're saying crucify him. Crucify us.
That's a fitting metaphor.
These helpless, invertebrate, crucified Franken-Jews may be easy targets for the stones of Charles Lewis, but it turns out he lives on Glasshouse Lane.
You seem to be anti-lobbyist, but aren't you just an anti-lobbyist lobbyist? You're just a lobbyist for Big Citizen. Checkmate.
Every day, lobbyists have to suffer this type of hypocritical abuse, And all they get out of it is the satisfaction of knowing they've done some good. And
I'm guessing that a really good lobbyist would make $300,000-$400,000 a year.
You poor bastard.
Stephen Colbert, thank you very much for that report. We'll be right back.
Also das ist ein ganz großes Thema, also dass natürlich viele Interessengruppen die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Ja. Aber auf der anderen Seite, und das hatte eben Hegel schon gezeigt mit seinem Kooperationsbegriff, übernehmen diese viele Interessengruppen auch Selbstregulierungsaufgaben in der Gesellschaft. Beispielsweise in Deutschland die Berufsbildung, also die duale Bildung, die wird sozusagen sehr stark zusammen organisiert mit den Industrie- und Handelskammern. Also da sind die wirkliche Träger von halbstaatlicher Bildungspolitik. Diese Forderung nach zum Beispiel einer Bannmeile um das Parlament, um sozusagen Lobbyisten den Zugang zum Parlament zu verwehren, das ist natürlich eine sehr kurzsichtige Perspektive, die eben ausblendet, dass die Interessengruppen eben neben der reinen Vertretung von Interessen auch wichtige Informationsfunktionen haben, beispielsweise für die Abgeordneten, die an der Formulierung und so weiter von Gesetzen arbeiten. Also die Vorstellung, dass sozusagen der autonome Abgeordnete vollkommen abgeschottet sozusagen im Parlament das Gemeinwohl formuliert und auch der Staat sozusagen für alles 100% verantwortlich sein muss, das kann man sozusagen in modernen, komplexen Gesellschaften nicht durchziehen. Also die Verbände und die ganz verschiedenen Organisationsformen in der Politik, privaten Organisationsformen in der Politik, muss man sozusagen sehen als Knoten in einem neuronalen Netzwerk sozusagen der Politikmaschinerie, in der sozusagen auch sehr viele Informationen ausgetauscht werden, in der sozusagen Kooperation stattfindet und dadurch Machtverteilung und Aufgabenverteilung dann eben stattfindet. Also das ist sozusagen dann schon ist eine Anknüpfung sozusagen zu einer Perspektive, die ich aus dieser Netzwerkperspektive verfolge mit dem Begriff der Policy-Netzwerke. Also die Policy-Netzwerke sind ja dann sozusagen ganz dezentralisierte Verarbeitungsmaschinen in der Politik, in der eben auch Verbände eine ganz wichtige Rolle spielen. Einerseits, indem sie Aufgaben übernehmen, in dem Bereich selbst reguliert werden, auf der anderen Seite, indem sie ganz wichtig sind für den Informationsaustausch. Mit dieser Folge kommen wir dann zur letzten Problematik, zur Religion und Politik. Und Religion ist für Tocqueville eben auch ein wichtiger Begrenzungsrahmen, also für die im Prinzip maß- und grenzenlose Mehrheitsdemokratie. Religiöse Moral erlaubt nicht alles, was dem demokratischen Mehrheitswillen entspricht. Indem christliche Moral eine individuelle Gewissensfrage und Beziehungsfrage zu Gott ist, steht sie trotzdem nicht über der Politik, sondern bleibt im Bereich religiöser Angelegenheit, die für ihn sozusagen eben privat sind. Da vertritt er natürlich eine ganz andere Position eben als Hegel. Er hat auch eine Passage in seinem Buch, in dem er den Islam anspricht, wo er eben darauf hinweist, dass sozusagen der Koran eben nicht nur religiöse Lehren enthält, eben, sondern auch politische Leitsätze, bürgerliche und strafrechtliche Gesetze und von daher sieht er bestimmte Inkompatibilitäten eben mit der Aufklärung und modernen demokratischen Regime. In dieser Folie habe ich nochmal sozusagen diese Beispiel für solche Mikro-Makro-Zusammenhänge dargestellt, die man unter Tocqueville-Effekten und dem Tocqueville-Paradoxon zusammenfasst. Also das sind sozusagen Zusammenhänge, die man sozusagen umsetzen kann in dieser Colemanschen Badewanne, also wie zum Beispiel die Tocqueville'sche Revolutionserklärung, also dass politische Zentralisierung letztlich zu Verarmung und Entfremdung führt. Und das läuft über diesen Mikromechanismus, dass die Abwesenheit der Grundherren damals und dass sie dann eben nach Paris alle gezogen sind, dazu geführt haben, dass die Landgüter dann nicht effizient bewirtschaftet wurden und es dadurch zu einer landwirtschaftlichen Stagnation gekommen ist und auch zu einer Abnahme sozialer Bindung und das letztlich zu einer Verarmung und Entfremdung der Bevölkerung geführt hat, die letztlich die Französische Revolution begünstigt hat. Die abschließende Folie, Fazit und Würdigung. Als Kritik kann man anführen, dass Tocqueville eine zuweilen seltsame Mischung zwischen konservativen und liberalen Positionen bietet und sozusagen aus dieser philosophischen Perspektive fällt einem das eher unsystematische Vorgehen auf. Sein Verdienst ist aber auf jeden Fall, dass er ganz überzeugend Amerika als das demokratische Modell seiner Zeit und auch der Zukunft der Länder Europas beschreibt und die zentralen Zielkonflikte und Gefahren darstellt, die dabei auftreten. Letztlich zählt Tocqueville sozusagen mit dem Hervorheben der Verbände, des Sozialkapitals und so weiter, der Vereine eben auch zu den Begründern der partizipativen Demokratie. Heute wird das auch unter Kommunitarismus diskutiert, indem man davon ausgeht, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt über diese Verbände wieder gestärkt werden könnte. Seine Wirkung war riesig. Er wurde lange Zeit als der Montesquieu des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Und der Präsident Eisenhower sagte mal, es gibt nichts Schlimmeres, als sie den Wählern ohne Tocqueville-Zitat zu präsentieren. Und heute ist er auf jeden Fall ein Klassiker der vergleichenden Politikwissenschaft. Und auf dieser Folie habe ich noch zwei Klausurfragen. Welche zivilgesellschaftlichen Akteure sind Gegenstand der Theorien Hegels und Tocquevilles? Und welche Rollen spielen diese in Politik und Gesellschaft aus Sicht dieser Theoretiker? Da werden natürlich diese Verbände oder Kooperationen angesprochen. Und dann müssen Sie natürlich die Sichtweise Hegels darstellen und die Sichtweise von Tocquevilles, also wo diese Verbände natürlich ganz wichtig sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dann, oder diese Frage, was versteht Tocqueville unter Wohlfahrtsdespotismus und wie erklärt Tocqueville die Tendenz zu dieser Staatsform? Und da würde reichen, dass Sie dann so ein Schema dann darstellen, was ich Ihnen hier dann eben gezeigt habe. In diesem Zeitungsartikel, der sich im Reader befindet, wird sozusagen der Trumpismus sozusagen als ein Beispiel dieser Tyrannei der Mehrheit dargestellt und insbesondere dieses sozusagen Bullshitting von Trump diskutiert, also dass er sozusagen alle möglichen unglaubbaren Lügen auftischt und dadurch sozusagen Politik zu einem Unterhaltungstheater dann verkommen lässt, also zu so einer Art Reality-TV-Politik. Die Diskussion ist natürlich, Frage wäre, wie kann man diese Entwicklung erklären? In der Zeit wird es eben hauptsächlich diskutiert als eine Verarmung der demokratischen Kultur. Und die Frage ist, liegt es wirklich daran, dass sozusagen liegt es vielleicht an der Bildung, dass die Menschen zu wenig gebildet sind, dass sie solchen Rattenfängern da folgen?
Donald Trump has always been a shameless liar, but he's taken it to a new level this week with his administration's defenses of his cruel family separation policy. For more on this, it's time for a closer look. Trump's only political skill is his total and complete lack of shame. His malignant narcissism allows him to confidently and brazenly lie in a way that most other politicians would be too embarrassed to even try. Like earlier this week, when he claimed he had cut more regulations than any previous president in history, including fictional ones.
We've set the all-time record in history of this country in cutting regulation. We've cut more regulations than any administration, whether it's 4 years, 8 years, or 16 years in one case.
No. In no cases. Unless he's talking about himself, because it definitely feels like he's been president for 16 years. Trump might be thinking of FDR, who was elected to a fourth term, but he only served 12 years. Of course, to know that, you'd have to be some kind of history buff or, you know, in seventh grade. This is what Trump does. He just confidently tells a very specific lie, knowing that it's obvious he's lying.
In one case, there was a president who served 16 years. This was, of course, 1492, when Columbus sailed all the way to India with his best friend, Albert Einstein. And they had so much fun on that boat. So that's where they came up with E equals MC Hammer.
And then there was Trump's announcement on Monday that he had directed the Pentagon to create a sixth branch of the military focused on space. Trump doesn't actually know anything about space or space policy, so he can't actually explain why he thinks a pointless and expensive space force is necessary. Instead, he just says stuff like this.
You will go out there and you will take that frontier, which is largely unknown by man or woman, and you will learn everything there is to know about it, and what you're doing is so important. Remember, economically, militarily, scientifically, in every way, there's no place like space.
He sounds like an actor playing Captain Kirk in a dinner theater production of Star Trek who forgot all his lines. He's even got Vanilla Spock right next to him. And not only, does Trump confidently and brazenly lie, but he also insists that the people who believe and repeat his lies are the smart ones, as he did during his interview last week with state TV outlet Fox and Friends.
I have the greatest supporters in the world. By the way, they're the smartest. We have the great brain power right in this country, I'm proud to say. And you're certainly a member of that group.
No, seriously. You think Steve Doocy has brain power? The guy who lost his when you complimented him on air?
Fox and Friends in the morning? They're very honorable people.
Wow. What do you think about that?
He sounds like... He sounds like the mushrooms just kicked in. Wow. A purple demon just told me how I die. What do you think of that? Trump also loves to insist, in the face of indisputable evidence to the contrary, that his lies are always proven right. Yesterday, for example, in defending his immigration policies, Trump revisited the foundational lie of his campaign that Mexico is not sending their finest, insisting that he was 100% right. Obviously, he wasn't, but this lie is central to Trump's worldview, and it's a through line we've seen throughout his presidency, up to and including his policy of family separation. Trump wants to link immigrants to crime, even if he has to make stuff up to do it. For example, Germany has had an influx of refugees, and yet crime is at its lowest rate since 1992. But Trump wants you to believe that immigration leads to more crime, so he says stuff like this.
Germany, we talk about Germany. They allowed millions of people in. And by the way, their crime, from the time they started, is up more than 10%, and that's one of the reasons it's at that level, is because they don't like reporting that kind of crime, so they put it down as different kind of crime. But their crime is up more than 10% since they started taking them in.
Hey, man, you can't just make up statistics like that. That's like me saying, did you know that 10% of people who work in the Trump administration are Draculas? Which is clearly a lie because it's at least 30%. And Trump's shamelessness, his shameless lying is not unique to him. We saw that with his cruel policy of tearing children away from their parents at the border. In defending the policy this week, Kirstjen Nielsen, Trump's Homeland Security Secretary, tweeted, "We do not have a policy of separating families at the border, period." Now, one way you know someone's full of is when they have to say the punctuation at the end of their sentence. Like this guy did.
"This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
And I am not screaming exclamation point!" And when they were insisting the policy didn't exist, they were insisting Congress had to fix it.
"Congress and the courts created this problem, and Congress alone can fix it.
The Democrats have to change their law. That's their law.
It's Congress's job to change the law. We're calling on them to do exactly that."
Okay, there you go. Congress alone can fix it, and Trump can't do it by himself. I understand.
President Trump abruptly reversing course today, signing an executive order to end the separation of families on the border.
"We're signing an executive order.
We're keeping families together, and this will solve that problem."
Let's be clear about one thing. You don't get credit for solving a problem when you're the one who created the problem. You can't eat. You can't eat half a cheeseburger, put it down, and say you're a vegan. Especially when everyone knows you're just waiting for people to stop paying attention so you can finish your cheeseburger. Now, whether it's the birther lie or the Mexicans are rapists lie or the idea that Democrats are responsible for separating families, Trump's paranoid fantasies are a Rosetta Stone for understanding what's happening right now. Just look at Fox News, which has spent the past week lying about the policy and trying to make you believe that what you're seeing with your own eyes isn't actually real.
"Since more illegal immigrants are rushing the border, more kids are being separated from their parents and temporarily housed in what are essentially summer camps.
These kids are being
I'm
coached.
So sorry, we have to go.
They're given scripts to read by liberals, according to The New Yorker. Don't fall for the actor children."
"We got from the Border Patrol some of the images inside these detention facilities. Some refer to these as cages, and I can understand that point of view. Look, I'm from a farm community. To me, I see the chain link fences. It's more like a security pen to me."
Oh, a security pen. That's way better. Look, let's be clear about something. If you rip a child away from its parents and you put that child in a suite at the Ritz, you're still a monster. When someone's that stupid, there's really only one thing you can say to them.
Wow.
Also, I should note that New Yorker article you heard Ann Coulter cite to support her insane claim that child actors are using scripts at the border contains no such claim. In fact, the author of that piece said of Coulter, either she lied or she's truly illiterate. I don't know if she knows how to read, but she clearly hasn't read my New Yorker article. Well, that's ridiculous. Of course, Ann Coulter knows how to read. She communicates with her dark lord every night by reading a Ouija board. The through line of Trump's political career is blindingly clear. He concocts racist lies, uses dehumanizing language to justify cruelty towards immigrants and outsiders. It wasn't an accident. It wasn't a law. It was a choice by Trump and his supporters. And lest you have any doubt at all about how the people who support this policy really feel, here's Corey Lewandowski, Trump's former campaign manager, on Fox News last night.
"I read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage.
Wah, wah.
I read about a did you say want to a 10-year-old with Down syndrome
what
being
I
taken
said
from
is
her
you
mother?
Can pick anything
How
you
dare
want
you?
Out, but the bottom line
How
is very
dare
clear.
You?
Man, I thought when you showed a dick on TV, you had to blur it. You know, something you hear a lot on days like today or days like yesterday is this is not who we are, but it is who we are right now. It might change tomorrow or the day after that, but today we are this. And you personally may not be this, but who we are is too often decided by those in power, which is why you vote. So remember, if you want who we are to match with who you are, you have to get up early and vote next chance you have. This has been A Closer Look.
Okay, also wenn Sie jetzt den Artikel da lesen von der Zeit, in der sozusagen dieser Trumpismus-Problematik diskutiert wird, denken Sie sozusagen an diese Seth Meyers Closer Look. Also das stellt sozusagen diese aktuelle Problematik sehr gut dar. Sie sehen aber natürlich auch, dass dass sozusagen die, dass es solche, viele solche Medien gibt in den USA, dass tatsächlich so eine Machtverteilung existiert. Wäre schlimm, wenn es praktisch nur Fox News geben würde. Also wenn die dann wirklich die öffentliche Meinung dort wirklich prägen würden. Aber die Frage sozusagen, wie entsteht sozusagen so eine Bewegung, diese Art von Populismus ist immer noch virulent. Also die kann momentan keiner richtig beantworten. Also ist es sozusagen jetzt nur eine Frage von fehlender Bildung, also dass so viele Menschen auf so einen Menschen wie auf so einen Präsident wie Trump reinfallen? Oder ist es sozusagen Medienmacht? Oder ist es das, was Giovanni Sartori mit seiner These des Homo Videns eben aufgestellt hat, dass sozusagen die modernen Medien dazu führen, dass es immer mehr Leute gibt, die gar nicht mehr rational argumentieren können und auf solche Rattenfänger da leicht reinfallen? Also das ist heutzutage, also gerade in auch unserer Umgebung in Europa, wo populistische Parteien so einen Zulauf haben, zum Beispiel Italien, eine große Frage. Wie kann man das wirklich erklären, dass sowas im 21. Jahrhundert passiert? Dann lassen wir das für heute Abend und treffen uns dann nächste Woche am Donnerstag wieder. Und dort haben wir dann sozusagen den letzten Theoretiker Karl Marx und die letzte Vorlesung wird dann eben diese Probeklausur sein, die wir dann vorverlegen auf den Dienstag, den 10. Juli. Dann danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ja.